HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Segler und Diabetes-Mutmacher Bastian Haug. Gastgeber ist Hans-Jürg Mende. Herzlich willkommen. Dass die Diagnose Diabetes 1 für einen jungen Menschen nicht das Aus seiner Pläne und Träume bedeutet und man sogar alleine große Segelreisen unternehmen und sich aus dieser Diagnose eine berufliche Perspektive ergeben kann, das beweist unser Gast heute, Bastian Haug. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Sie selbst sind sehr groß. Ich würde mal schätzen 1,96.
1,93 plus dicke Schuhe, ja.
Die dicken Schuhe. Und Sie segeln einen ausgesprochen, kleines Boot.
Ein nordisches Folgeboot, das ist jetzt nicht super winzig, aber es ist auch nicht groß, 7,64 Meter lang, 2,20 breit, gehört zu den kleineren Booten auf der Ostsee.
Wie hoch in der Kabine?
Im hintersten Bereich kann ich gerade sitzen, im vorderen nicht mehr.
Ja, beginnen wir mal mit dem Ende. Im Aktuellen, wie sieht Ihre Tätigkeit heute aus, bezogen auf Diabetes?
Ist sehr vielfältig. Ich bin zum einen im Vorstand der Deutschen Diabeteshilfe. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, nimmt aber im Moment recht viel Zeit in Anspruch. Dann habe ich vor 5 Jahren, nach meinen ganzen Jahren auf dem Wasser, die DDoC-Community gegründet, die Deutsche Diabetes-Online-Community. Das ist eine wilde Idee, über Twitter so eine Plattform anzufangen, über die man sich austauschen kann zu Diabetes und das alltägliche Leben, also nicht unbedingt zu medizinischen Fragen. Das ist als Projekt sehr groß geworden und nimmt viel Zeit in Anspruch. Und irgendwo muss man auch Geld verdienen. Und das tue ich auch teilweise im Diabetesbereich, indem ich größere Pharma- und Medizintechnikfirmen berate zum Thema Umgang mit Menschen wie mir, sag ich mal, mit Menschen mit Diabetes im Sinne von Kommunikations- und Strategieberatung.
Ich habe Sie auch Diabetes-Mutmacher bezeichnet. Sie halten Vorträge auch vor Jugendlichen, vor Kindern, die von Diabetes 1 betroffen sind. Und die dann vielleicht auch ein bisschen merken, man kann trotz dieser Erkrankung ein aktives, spannendes Leben führen.
Ja, wobei ich das Wort trotz meistens vermeide, weil ich sage immer mit. Denn trotz hat immer sowas von, gerade bei Kindern, trotzig gegen an. Und ich sage dann immer, das ist wie mit dem Segeln, gegen an geht nicht. Man muss den Diabetes mitnehmen. Also, dass man auch mit Diabetes fast, sag ich mal, alles machen kann. Das ist immer so das Motto dabei und ich mache viel pro bono, viel ehrenamtlich mit kleinen Kindern, mit Jugendgruppen und ja, halte eben auch Vorträge oder mache Meetings etc.
Wann haben Sie erfahren, dass Sie Diabetes 1 haben?
Ich war gerade mit dem Abitur fertig, hatte angefangen meinen Zivildienst zu machen als Rettungssanitäter in Lübeck. Das Datum weiß ich genau, 1. Dezember 1997 und ich war ja halb durch den Zivildienst durch und war gerade mit Planungen beschäftigt, was denn danach kommt. Und hatte für mich eigentlich vorgesehen, nach dem Zivildienst und vor Ausbildung, Studium oder was dann kommen sollte, weil ich mir eh noch nicht ganz sicher war, ein Jahr Hand gegen Koje nennt man das, um die Welt zu segeln. Also auf anderen Schiffen mitzusegeln, dort seine Arbeitskraft anzubieten und dafür mitgenommen zu werden. Und die Diagnose Diabetes hat diesen Traum erstmals zerschmettert.
Was war davor? Haben Sie sich schwach gefühlt? Oder man sagt immer, wenn man sehr viel Durst hat, dann ist das so ein Anzeichen?
Genau, weil man merkt, dass man sehr schnell sehr viel abnimmt. Bei mir waren es in wenigen Wochen 6 Kilo, dass man unheimlich viel Durst hat. Ich habe literweise, dummerweise, dann Eistee getrunken, was genau das Schlechte, das Falsche ist, weil ganz, ganz viel Zucker drin ist. Und in der Nacht auf den 1. Dezember ging es mir so schlecht, dass ich kurz davor war, meine eigenen Kollegen aus dem Rettungsdienst, aus der Feuerwehr Lübeck anzurufen und zu sagen, holt mich ab. Habe mich dann irgendwie noch durch die Nacht gerettet und bin dann am nächsten Morgen zu einem Arzt um die Ecke gegangen, der rein zufällig Diabetologe war. Und der hat dann, nachdem ich über Magenschmerzen und Übelkeit und Erbrechen und andere unschöne Sachen geklagt hatte, nach 2 Minuten sagte der, Herr Haug, geben Sie mir mal Ihren Finger. Und ich wunderte mich etwas, was er mit meinem Finger wollte. Aber
Sie haben das bald gespürt, was er wollte.
Das war dann klar, ja. Einmal Blutzucker messen und das Gerät konnte nicht mal mehr anzeigen, wie hoch der Zuckerspiegel war.
Das war tatsächlich ein schwerer Einschnitt in Ihr Leben. Was Sie draus gemacht haben, was dann gekommen ist, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Lassen Sie uns kurz nochmal über Diabetes selbst sprechen. Früher sagte man Zuckerkrankheit. Heute wissen wir, es heißt Diabetes 1, Diabetes 2. Wahrscheinlich gibt es auch noch Mischformen. Was ist das für eine Krankheit? Bekommt man die, wie man eine Grippe bekommt?
Naja, es geht im Prinzip genauso schnell für subjektiv im Erleben. De facto baut sich das über eine gewisse Zeit schon auf. Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, das eigene Immunsystem frisst die eigenen Beta-Zellen auf, die Insulin produzieren. Und man ist dann nicht mehr in der Lage, dieses lebenswichtige Hormon selber herzustellen. Insulin braucht der Körper, um Kohlenhydrate, also Energie, umzuwandeln und in die Zellen zu schleusen. Und wenn das nicht mehr geht, dann ist man energielos sozusagen. Dann fängt der Körper stattdessen an, Fettzellen zu verbrennen. Das ist erstmal schön, weil man abnimmt, wenn man zu viel wiegen sollte. Aber führt eben dazu, dass man in eine Ketoazidose kommen kann, eine Blutvergiftung. Und das kann tödlich sein. Und das sehr schnell. Es muss eben rechtzeitig diagnostiziert werden. Diabetes Typ 2, was man so typischerweise früher die Zuckerkrankheit oder den Alterszucker genannt hat, ist in der Symptomatik irgendwann sehr ähnlich, hat aber andere Ursachen. Da geht es eher um falsche Ernährung, zu wenig Bewegung, ist aber auch zu einem großen Teil genetisch mitveranlagt.
Die Diabetes 1 ist auch genetisch. Gibt es das in Ihrer Familie?
Bei uns in der Familie gar nicht. Es gibt eine genetische Prädisposition, die bei mir irgendwo da gewesen sein muss. Wo sie herkommt, weiß ich nicht. Sie ist auch nicht primär vererbbar. Es ist also nicht so, dass meine Kinder definitiv Diabetes haben werden. Aber es gibt irgendeinen Auslöser, der eine solche Prädisposition dann tatsächlich zur Autoimmunerkrankung werden lässt.
Das kommt aus heiterem Himmel und die Anlage ist da und dann bricht es aus.
Das kommt aus heiterem Himmel. Man weiß bis heute nicht genau, was da ein Auslöser sein kann. Es gibt verschiedenste Theorien, aber die sind, keine davon ist wirklich bewiesen. Es geht jetzt langsam los, dass es erste Versuche gibt mit Diabetesimpfungen, mit genetischen Voruntersuchungen, aber das ist alles noch sehr im Entwicklungsstadium.
Wie sieht jetzt Ihr Diabetesleben aus? Müssen Sie täglich 5-mal spritzen und Blutzucker messen?
Mehr sogar.
Broteinheiten zählen?
Broteinheiten nennt man es umgangssprachlich schon noch. Man misst es inzwischen in Gramm Kohlenhydrate. Also ich muss jedes Mal, wenn ich esse, wissen, wie viele Gramm Kohlenhydrate in meinem Essen enthalten sind. Ich muss regelmäßig Blutzucker messen, manchmal an ruhigen Tagen reichen 3-4 Mal, aber eher so sind es so 5-6-7 Mal und an sportlichen, anstrengenden, stressigen Tagen, Tagen mit Krankheit auch mal deutlich mehr. Und natürlich muss man Insulin spritzen und gleichzeitig immer aufpassen, dass das insgesamt in einem ausgewogenen Verhältnis steht, also die Kohlenhydrate in einem richtigen Verhältnis zum Insulin, damit man nicht unterzuckert oder überzuckert. Beides ist gefährlich.
Jetzt haben Sie mit dieser Krankheit, ich sage jetzt absichtlich nicht trotz der Krankheit, große Segelreisen unternommen, große Reisen auch ganz allein auf einem Boot, viele, viele Tage. Und darüber sprechen wir jetzt gleich nach der nächsten Musik. Wir hören jetzt ein Stück, das haben Sie sich gewünscht, Marius Müller-Westernhagen wieder hier. Warum dieses Stück?
Ja, das denkt man im ersten Moment nicht, weil das ist ja eher so eine Art Liebeslied-Ruhrpott-Stück, sag ich mal. Aber für mich ist es ein Ostseestück. Wenn ich das höre, dann bin ich wieder hier, wieder auf meinem Boot, wieder auf der Ostsee, wieder in meinem Revier.
Ich hab dich wirklich lieb, wenn es so etwas gibt. Ich hab dich wirklich lieb in meinen Träumen. Ich find dich wunderschön, zu schön um zu verstehen, dass alles mal vergeht in meinen Träumen. Ich bin wieder hier.
Wieder hier von Marius Müller-Westernhagen. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur mit dem Segler und Diabetes-Muntermacher Bastian Haug. Gastgeber ist Hans-Jürgen Mende. Noch einmal zu dieser Nachricht, die Sie da bekommen haben am 1. Dezember 1997. Das, denke ich, muss man erstmal verdauen, verkraften. Wie war das?
Ja, das war nicht schön. Die ersten Tage waren sowieso auf der Intensivstation. Da habe ich noch nicht viel mitbekommen. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen, was das bedeutet. Rational geht das relativ schnell, emotional dauert das länger, dass einem klar wird, was jetzt auf einen zukommt. Dadurch, dass ich im Rettungsdienst war als Rettungssanitäter und öfter auch mit Diabetikern zu tun hatte, die Probleme hatten, war mir relativ schnell klar, dass das nicht spaßig ist. Aber meine erste Sorge galt gar nicht so sehr der Krankheit an sich. Meine erste Sorge galt dem Thema, was ist jetzt eigentlich mit dem geplanten Segeln nach dem Zivildienst? Ich hatte ja schon die ersten Skipper angeschrieben, hatte schon bis in die Karibik mehr oder weniger meine Reise angedacht. Und das war auch eine meiner ersten Fragen an den behandelnden Arzt. Wie ist das eigentlich mit Segeln? Und das ist jetzt 20 Jahre her. Die Antwort war, das weiß ich heute, somit das Schlimmste, was man einem jugendlichen Menschen, der gerade aufbrechen will, gerade ausgezogen von zu Hause, gerade ein halbes Jahr raus im eigenen Leben, das war keine schöne Antwort, weil er sagte, Herr Haug, Sie sind jetzt Diabetiker. Das mit dem Segeln, das lassen Sie schön bleiben. Und das war doppelt schlimm. Einmal dieses Sie sind jetzt, nicht Sie haben, sondern Sie sind, also das definiert dich. Und dann das mit dem Segeln, das lassen Sie mal lieber bleiben. Das hat mich ganz schön getroffen. Und ich habe das mit 19 auch erstmal, 19, 20 auch erstmal so geglaubt. Ich habe das gar nicht hinterfragt. Und ich habe auch lange gebraucht, das dann wieder zu hinterfragen und auf den Kopf zu stellen. Es hat 10 Jahre gedauert, bis ich mein Boot, die Talorne, gekauft habe und in See gestochen bin.
Was hat Ihnen geholfen, aus diesem Tief herauszukommen? Waren es auch die Eltern, waren es die Familie, waren es Beispiele anderer Menschen, die mit Diabetes leben?
Erstmal nicht. Erstmal war es tatsächlich meine Familie, mein Vater vor allem. Mein Vater hat mich ganz kurz nach der Diagnose noch in dem Winter, im Frühjahr, zum einen mitgenommen für einen langen Winterurlaub langlaufen, Skifahren, was jetzt nicht so abenteuerlich klingt, aber mit Diabetes, mit Insulinspritzen, mit Messen und Co., da hatte ich schon Angst vor, aber er ist selber Arzt und hat gesagt, komm, ich bin dabei, das kriegen wir hin. Und es ging auch ohne Probleme. Und er hat etwas gemacht, was ich ihm bis heute sehr hoch anrechne. Wir hatten ein Familienschiff, das war sein großes Juwel, das war unser gemeinsames Boot. Wir alle sind darauf groß geworden. Das war eigentlich undenkbar, dass ich das Schiff irgendwann mal alleine segeln kann. Das hätte ich mich gar nicht zu fragen getraut. Aber als dann der Sommer kam, hat er mir die Schlüssel zu diesem Boot in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, geh mal los. Also er ist selber ein Stück vorgesegelt und dann haben wir getauscht sozusagen. Ich bin mit meinen beiden Brüdern und 2 Freunden zusammen 3 Wochen von, ich glaube, die Übergabe war oben in Skagen über Lesö und Anholt zurück nach Schleswig gesegelt. Dass das ging, war natürlich toll zu sehen.
Einer meiner Söhne hatte einen Schulkameraden, der auch unter Diabetes 1 leidet. Und da haben wir was Interessantes erlebt. Es gab eine Geburtstagsfeier und die Mutter sagte uns, er darf das nicht essen, er darf das nicht essen, bitte aufpassen. Und er muss messen und so weiter. Und der Junge selbst hat das nicht sonderlich ernst genommen. Und der sagt zu mir, als ich sage, das darfst du jetzt aber nicht essen, hält er so die Hand auf meinen Arm und sagt, machen Sie sich mal ganz locker am Ende. Da war der so 7, 8 Jahre alt. Sein Vater, auch Arzt, den habe ich dann angerufen in meiner Panik. Dann sagt der Vater zu mir, machen Sie sich mal ganz locker. Naja. Ich will damit sagen, es gibt da große Ängste, natürlich in der Familie, wahrscheinlich auch in der Ärzteschaft. Und es gibt andere, die sagen, Junge, das geht schon irgendwie.
Naja, es muss ja gehen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Diabetes eine tödliche, schreckeneinflößende Krankheit ist.
Es war aber mal eine tödliche Krankheit.
Ja, natürlich. Also das ist noch nicht lange her, als man Insulin noch nicht entdeckt hat, es nicht extrahieren konnte. Und also vor 100 Jahren würde ich jetzt heute nicht mehr hier sitzen, ganz klar. Aber mit den heutigen Möglichkeiten, Therapieansätzen etc. kann man das sehr gut managen. Ich möchte nicht sagen therapieren, heilen schon gar nicht, aber man kann damit gut leben. Natürlich muss man sich auch gut darum kümmern. Aber dieses von dem kleinen Jungen, dieses machen Sie sich mal ganz locker, das ist auch nicht verkehrt, denn das kann kein Arzt für einen übernehmen. Diabetes, sage ich immer, ist 24/7. Das ist den ganzen Tag, jeden Tag. Es gibt auch keinen Tag Urlaub. Ich habe seit 20 Jahren Diabetes. Ich habe seit 20 Jahren keinen Tag Diabetes frei gehabt. Und man kann auch nicht mal für 3, 4 Stunden sagen, ich ignoriere das jetzt mal, weil jeder Moment kann potenziell gefährlich werden, wenn der Zucker abrauscht oder zu hoch geht. Das heißt, es ist omnipräsent. Das bedeutet aber auch, dass man sehr schnell zum Experten seiner eigenen Krankheit wird. Das heißt, man lernt, in sich reinzuhorchen. Man muss lernen, das alles richtig einzuschätzen. Und auch ein 7-8-Jähriger, der das schon seit ein paar Jahren hat, sagt dann eben zu Ihnen, machen Sie sich mal ganz locker, weil der weiß, was in dem Brötchen drin ist. Und der weiß, wie es sich anfühlt, wenn der Zucker runterrauscht und dass er dann 2 Stücke Traubenzucker essen muss und dann ist alles wieder gut. Und wahrscheinlich hat er das auch schon mal erlebt, was passiert, wenn es doch mal schief geht und dass er daran nicht gleich stirbt, sondern dass zwar gefährlich werden kann, aber eigentlich nicht die Unterzuckerung an sich, sondern eine Unterzuckerung ist eigentlich nur dann gefährlich, wenn sie zum Beispiel beim Autofahren passiert oder in einem Kontext, wo es gefährlich ist, wenn man umkippt. Aber die Unterzuckerung an sich ist nicht, klinisch zumindest nicht gefährlich.
Es ist also wichtig, kompetent in seiner eigenen Krankheit zu werden und kompetent werden, was dann die Reaktion seines eigenen Körpers angeht.
99,9% der Zeit eines Lebens ist ein Mensch mit Diabetes, mit seinem Diabetes alleine. Bei mir sind es alle 3 Monate, sehe ich meine Diabetologin für eine knappe Viertelstunde. Da wird einmal so ein bisschen auf die Werte geguckt, ein bisschen Review-Gespräch gemacht und das war's. Und den Rest der Zeit managt man das selbst. Und da gibt es manche, die machen das besser und manche, die machen das nicht so gut. Ich habe das die ersten 10 Jahre ehrlich gesagt nicht besonders gut gemacht. Ich war lange Zeit kein Vorzeigediabetiker, bin ich bis heute nicht. Aber ich habe 10 Jahre tatsächlich sehr damit gekämpft, mir selber gegenüber das zuzugeben und das nicht als Schwäche zu sehen, sondern einfach das zu akzeptieren, dass das nun mal so ist. Sie hatten vorhin gefragt, was hat mich da wieder rausgebracht? Das hatte dann wieder mit dem Segeln zu tun. Ich war 10 Jahre kein guter Diabetiker, habe andere spannende Sachen gemacht, habe studiert, habe 3 Jahre im Libanon und in Syrien gelebt, habe gearbeitet zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik fürs Auswärtige Amt, für die UN. Und hatte aber irgendwie immer im Hinterkopf diesen Traum vom Segeln, sag ich mal. Und der wurde so um meinen 30. Geburtstag, so kurz davor, wieder ziemlich stark. Und ich habe gedacht, Mensch, da war noch was. Irgendwie wolltest du doch mal raus und mal so einen Sommer irgendwie segeln. Und das war für mich die Motivation, im positiven Sinne zu sagen, wenn ich noch mal das machen möchte, was ich eigentlich vor 10 Jahren hätte machen wollen, nämlich einen Sommer segeln, dann muss ich vorher ein bisschen besser mit meinem Diabetes umgehen. Dann muss das klappen.
Das waren die Beatles. I'm the Walrus oder so ähnlich. Wie heißt das wirklich? Das Walross auf Englisch wissen Sie auch nicht.
I am the Walrus.
Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur mit Segler und Diabetes. Mutmacher Bastian Hauke, Gastgeber ist Hans-Jürgen Mende. Ja, wir kommen auf die Boote. Und eines hieß Walross. Auf dem sind Sie gefahren. Was war das für ein Schiff?
Genau, das Walross ist das Vereinsschiff des ASV in Berlin, der Akademische Seglerverein. Ein 17 Meter Offshore Cruiser Racer, sagt man dazu. Also ein ziemlich großes, ziemlich schnelles Boot gebaut damals.
Für die Ozeane, Offshore.
Für die Ozeane, weit, ja. Genau. Insgesamt hat das Schiff in diesen ersten zweieinhalb Jahren über 50.000 Meilen zurückgelegt, ist anderthalb Mal sozusagen fast um die Welt. Und ich bin nach Neuseeland geflogen, bin dort in Auckland an Bord gegangen und bin von Neuseeland mit einer Crew 5.500 Meilen nonstop von Neuseeland durch den Südpazifik, knapp an der antarktischen Eisberggrenze entlang, rund um Kap Horn nach Ushuaia, die südlichste Stadt der Welt, gesegelt. Und von dort dann weiter die südamerikanische Küste hoch bis Brasilien und dann über die Azoren zurück nach Cuxhaven, insgesamt fast 8 Monate.
Mit einer Crew?
Mit verschiedenen Crews.
Mit verschiedenen Menschen, mit denen man ja auskommen muss auf so einem Boot?
Ja, nicht immer einfach, auch wechselnde Crews, auch sehr durcheinander gewürfelt, Vereinsmitglieder, das heißt, das sind nicht alles irgendwie Jungspunde oder nicht alles alte Haudegen, sondern von bis. Das hat auf der einen Seite ganz viel für sich, das ist wie mehr Generationen segeln, sag ich mal. Und von den Jungen hat man dann die Kraft, von den Älteren vielleicht eher die Erfahrung und alles dazwischen. Natürlich auch Männlein, Weiblein gemischt, das ist herausfordernd. Oft war das soziale Miteinander die größere Herausforderung als das Seglerische an sich. Wobei im Südpazifik, das ist schon mit die anspruchsvollste Route, die man auf dieser Welt so segeln kann.
Die Roaring Forties, die brüllenden 40er.
Und die Screaming 50s, da waren wir auch, genau.
Aber bekannt geworden sind Sie mit dem Folkeboot, wir haben es vorhin schon angesprochen, also etwa 7,60 Meter lang. Ein kleines Boot aus den 40er Jahren, ursprünglich mal.
Genau, ursprünglich ja, Mainz Baujahr 59.
Ein Holzboot, ja, eher ja, zierlich, ja. Aber für die Ostsee konstruiert. Und heißt Tadorna. Was ist Tadorna?
Tadorna ist der lateinische Gattungsname für die Brandgans oder Brandente. Und das Boot heißt tatsächlich so, seit sie gebaut worden ist. Der Erstbesitzer und Erbauer, das ist kein Werfbau gewesen, war ein dänischer Ornithologe, ein Vogelkundler. Und die Brandgans oder Brandente lebt fast überall auf der Ostsee bis oben nach Spitzbergen und Co. Und ist eine süße kleine Ente mit einem orangenen Schnabel. Und so heißt mein Boot, die kleine Brandgans.
Sie haben zweimal die Ostseerunde gemacht, die verläuft an baltischen Staaten hoch und dann rüber Richtung Finnland.
Ich bin beide Male in Berlin gestartet. Ich habe das Boot damals in der Nähe von Travemünde gekauft, habe es erstmal nach Berlin gebracht, weil ich dort lebte. Da hatte ich meinen letzten Job, habe es dort auf einem Parkplatz von unserem Verein erstmal so notdürftig überholt. Bin dann von Berlin über die Kanäle nach Stettin, dort den Mast gestellt und dann eben die polnische Küste entlang nach Kaliningrad eingesegelt, dann über das Baltikum, also Lettland, Litauen, Estland, war dann in St. Petersburg, dann in Südkarelien, das ist die Grenzregion zwischen Finnland und Russland, auf den Seenplatten und dann über Südfinnland und Gotland und Christiansö, Bornholm nach Schleswig und dann von Schleswig wieder nach Berlin. Das war der erste Sommer.
Ja, und dann hatten Sie sozusagen Nordfinnland vergessen.
Genau, für den Norden war keine Zeit mehr, weil ich so viel Zeit in Kaliningrad und im Baltikum und in St. Petersburg auf den Seenplatten da vergeudet, will ich nicht sagen, verbracht habe. Und dann bin ich im Jahr danach direkt nochmal los, bin direkt hoch nach Turku, also Südwestzipfel Finnlands und dann ganz, ganz nach Norden, nach Töreham zur nördlichsten Tonne der Ostsee. Das ist gar nicht mehr so weit vom Nordkap, nur eben innerhalb und dann auf der schwedischen Seite zurück. Einmal sozusagen die Ostausdehnung, einmal die Nordausdehnung. Das waren zwei tolle Sommer.
Wenn man auf den Globus schaut, dann sieht die Ostsee so klein aus. Wenn man auf einem Segelboot ist, dann wird die verdammt groß.
Ja, das ist so, genau. Ja.
Und das haben Sie weitgehend allein gemacht. Gelegentlich sind Freunde dazugekommen oder ist ein Freund dazugekommen. Hatten Sie ein bisschen Begleitung, aber im Allgemeinen sind Sie alleine gesegelt.
Grundsätzlich.
Ist das ein besonderer Reiz, alleine mit dem Boot?
Auch da könnte ich jetzt sagen, das hat sich so ergeben. Ich war Single. Ich habe auch keine Angst davor, allein unterwegs zu sein. Ganz im Gegenteil, ich genieße das sehr, mit diesem Boot alleine loszuziehen. Das hat irgendwie mehr was von Abenteuer. Außerdem lernt man sehr viel mehr Leute kennen, wenn man allein unterwegs ist. Wenn man mit Crew oder mit Freundinnen oder Freundinnen unterwegs ist, dann spricht einen keiner an. Wenn man alleine auf einem Boot unter Segeln, ich hatte ja noch nicht mal einen Motor, wenn man alleine mit einem Boot unter Segeln in einen Hafen irgendwo im Baltikum oder Finnland oder sonst wo reingesegelt und dann braucht man ja manchmal auch Hilfe, dass jemand mal eine Leine annimmt und schon ist man im Gespräch und nur eine Person, die wird dann auch mal schnell bei einem anderen Boot eingeladen zum Wein oder zum Essen oder wie auch immer.
Oder zum Wodka
oder zur Sauna. Oder in Russland oder Estland.
Also ich weiß das so genau, muss man sagen, weil Sie ein Buch geschrieben haben, sehr schön zu lesen, das Raus ins Blaue heißt es. Ja. Ist das noch zu bekommen?
Die gebundene erste Auflage ist, glaube ich, 2-3 Mal aufgelegt worden. Die ist inzwischen ausverkauft. Ich habe noch eine kleine Kiste zu Hause. Ab und zu schreibt noch mal jemand, dann schicke ich die noch mal raus mit Stempel und Unterschrift und Widmung. Es ist aber noch einmal neu aufgelegt worden als Paperback, also als Taschenbuch.
Waren Ihre Eltern, war Ihre Familie beruhigt, dass Sie das machen, weil das so ein Gefühl für die Familie gewesen ist? Der Junge hat sich nicht kleinkriegen lassen durch die Diabetes oder haben die sich große Sorgen gemacht? Denn das Kind, das erkrankt ist, um das macht man sich ja besondere Sorgen.
Wir hatten immer so eine Regel, die war auf der Seite meines Vaters sehr ausgeprägt. No news is good news, also keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Das heißt, wenn er nichts von mir gehört hat, dann war alles in Ordnung. Meine Mutter hat sehr regelmäßig meinen Blog gelesen und wusste, wie es mir geht. Die hat sich, glaube ich, schon Sorgen gemacht, aber jetzt nicht übermäßig. Ich hatte ja, wie gesagt, vorher auch 3 Jahre Libanon, Syrien und Co. mit Diabetes hinter mir.
Die haben genügend Sorgen sich schon gemacht.
Die hatten sich vorher, glaube ich, mehr Sorgen gemacht, ja. Also ich glaube, Ostsee erschien ihnen gegen Irak, Iran, Syrien, Libanon, Gaza und Co. eher gemäßigt.
Jetzt sagen Sie mal, wie segelt man mit Diabetes? Vermutlich wird ja Insulin gekühlt und wenn Sie zum Beispiel jetzt sich gespritzt haben und weiß nicht, ob Sie unter Seekrankheit gelitten haben, aber wenn man sich jetzt übergibt, dann kommt das ja alles vollkommen durcheinander wieder.
Seekrankheit mit Diabetes ist wirklich gemein. Denn wie gesagt, es geht bei Diabetes-Therapie, Diabetes-Management darum, Kohlenhydrate, also Essen und Insulin, das man sich injiziert, in Balance zu halten, unter allen Umständen. Wenn man jetzt etwas gegessen hat, hat dafür bereits Insulin gespritzt und wird dann seekrank und geht Fische füttern, dann hat man ein Problem. Dann ist das Insulin im Körper, aber das Essen nicht mehr. Und wer schon mal versucht hat, unter Seekrankheit dann Essen in sich reinzuwürgen, weil und das auch noch bitte süßes Zeug, das macht keinen Spaß. Da muss man gucken, wie man das am besten managt. Bei mir hat irgendwann, man spielt so ein bisschen rum. Finncrisp, finnisches Knäckebrot, gemischt mit schwarzem, lauwarmen Tee aus der Thermoskanne mit nur ein bisschen Zucker, hat bei mir gut funktioniert.
Gegen Seekrankheit.
Oder bei Seekrankheit, um den Zuckerspiegel hochzuhalten. Ansonsten Insulin, klar, ich habe sämtliche Vorräte mitgenommen. Ich habe sie gelagert in so wasserdichten Koffern, wie man sie sonst von Fotografen kennt, also wasserdicht und quasi unkaputtbar. Habe die in die Bilge gelegt, also ganz nach unten unter der Wasserlinie gelagert. Dort ist es nicht so kalt wie im Kühlschrank, aber das ist ausreichend. Und ich hatte deutlich mehr dabei, als ich brauchte, verteilt auf verschiedene Ecken. Ich hatte sämtliche Taschen meines Ölzeugs und meines Bootes vollgestaut mit Müsli-Riegeln und Co. Das ging alles sehr gut. Man muss sehr aufmerksam sein. Ich habe, glaube ich, mehr als doppelt so häufig gemessen wie normalerweise an einem Tag zu Hause auf dem Sofa, klar.
Das hätte Ihnen ja keiner helfen können.
Nee, das war die Grundregel sozusagen. Eine Unterzuckerung auf See darf nicht vorkommen. Wenn man wirklich auf See einhand unterwegs ist und dann unterzuckert, dann ist doof. Das ist das, was ich meinte. Diabetes an sich und auch eine Unterzuckerung sind nicht schön, aber auch nicht super dramatisch. Aber wenn sie einen erwischt, wenn man gerade bei viel Wind ist, das passiert ja wahrscheinlich nicht bei 2 Windstärken und Sonnenschein, sondern wenn es dramatisch wird, der Adrenalinspiegel steigt, man körperlich belastet ist, weil Sturm und schlechtes Wetter und Co. Und wenn dann kurz vor der Küste die Unterzuckerung zuschlägt und man kann nicht mehr, dann ist natürlich Not am Mann. Das darf nicht passieren, ist es auch nicht. 3 Jahre lang nicht.
Pink Floyd. We don't need no education. Das haben Sie sich gewünscht.
Die braucht man schon. Also das ist, ich glaube, das Wichtigste um einen Diabetes gut einstellen und für sich gut damit klarkommen zu können, braucht man natürlich Insulin und Messgerät etc. pp. Aber vor allem muss man sich gut damit auseinandersetzen. Man braucht good education.
Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur mit dem Segler und Diabetes-Mutmacher Bastian Haug. Gastgeber ist Hans-Jürgen Mende. Bastian Haug, dann sind Sie wieder zurückgekommen und dann stand die große Frage, was passiert mit diesem Boot?
Ja, also das Boot war, wie gesagt, Baujahr 59. Das war schon alt und sehr erfahren, als ich es übernommen habe. Und ich bin 2 Jahre mit diesem Boot unterwegs gewesen und habe dann auf dieser Nordroute, kurz nachdem ich umgedreht bin am nördlichsten Punkt der Ostsee, einmal einen gravierenden Fehler gemacht und habe mit voller Fahrt im Schiff eine Unterwassermole gerammt, also einen dicken Granitblock. Und dabei ist der vorderste Kielbolzen rausgebrochen und auch sonst hat sich das Ganze so etwas verwunden. Und als ich auf Gotland ankam, merkte ich, das wird schwierig. Und von Gotland bis zurück an die polnische Küste, das ist weit.
Eine ganze Ecke, ja.
Das ist eine ganze Ecke, das ist sehr offen und der Wetterbericht war auch nicht gerade gut. Und dann habe ich bei satten 7-8 Beaufort das Schiff in Gotland im Hafen an den Elefanten gehängt. Der Elefant ist der kleine Hafenkran dort. Habe 3 Tage in Sturm und Regen versucht, dieses Boot irgendwie im Unterwasserbereich zu kalfatern, obwohl man das bei solchen Booten eigentlich gar nicht macht, aber so als letzter Notnagel für diese letzten paar hundert Meilen über das offene Meer. Hab's dann wieder ins Wasser geschmissen, es sah etwas besser aus und der Wind sollte auch drehen und abnehmen. Und wie das dann so ist, wenn man sich auf den Wetterbericht verlässt, war das Gegenteil der Fall. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben kurz vor der polnischen Küste tatsächlich überlegt, ob ich rot schießen soll. Erst fiel die elektrische Bilgepumpe aus, weil der Akku alle war. Dann hat sich die Handpumpe verabschiedet, weil nach 20 Stunden Pumpen da einfach ein Materialbruch vorlag. Und dann habe ich die letzten Stunden wirklich mit einem Eimer bis zu den Knien im Wasser stehend in meinem Schiff. Und das war ja im Oktober, also das war schon kalt. Da die Wassermassen rausgeschüttet.
Und auch in der Situation, Diabetes immer wieder kontrolliert?
Ja, natürlich, das muss. Also das kommt dazu.
Priorität Nummer 1.
Das ist noch wichtiger, als dass das Schiff hoffentlich nicht untergeht. Aber es hat ja funktioniert. Als ich dann zurück war, habe ich das Boot erstmal sich selbst überlassen. Ich habe es in Berlin wieder beim ASV hinters Eishaus gestellt, also auf den Parkplatz da. War dann, wie gesagt, das halbe Jahr mit dem Walross unterwegs, einmal halb um die Welt. Und als ich wiederkam, habe ich mir das angeguckt und man konnte an mehreren Stellen, inzwischen auch weil der Sommer da war und das Schiff ausgetrocknet war und das Holz gerissen war, konnte man an 3 Stellen pro Seite die Hand wirklich durch das Schiff durchschieben. Und teilweise waren die Risse wirklich 3 Zentimeter breit. Dann habe ich ein paar Fotos gemacht, habe ein paar Bootsbauer und ein paar Werften angefunkt und bin dahin und die haben sich das alte einmal kurz angeguckt und haben mich mehr oder weniger mit einem Arschtritt vom Hof gejagt und haben gesagt, das fassen wir nicht mehr an. Und im Verein wurde auch auf meine Kosten gelacht. Die Ratschläge gingen von Versenken auf dem Wannsee über Anzünden zum Osterfeuer, über Berliner Stadtreinigung und Kreissäge. Und da kommt bei mir dann irgendwann so der Dickkopf durch und der sagt dann, das ist hier nicht irgendein Schiff und das ist auch nicht ein Stück Schrott, wie alle meinen, sondern das ist mein Boot. Das war 2 Jahre mein Zuhause, dann mache ich es eben selbst. Und dann habe ich in meiner Heimatstadt eigentlich nur eine Garage gesucht, auch gefunden. Und als ich dann mit dem Boot davor stand, passte es nicht rein. Das war am 1. März im Schneeschauer. Und dann kam ich auf die Idee, bei der Freiheit zu fragen. Die Freiheit, das ist das alte Kasernengelände in Schleswig. Das war gerade aufgekauft worden von einem Investor. Und da standen die ganzen alten Hallen und Garagen und Bunker noch. Und da haben wir dann gefragt, ob wir da irgendwo hinten eine Halle haben könnten oder eine Ecke von der Halle oder irgendwas. Das war ja alles ungenutzt. Und dann habe ich für 5 Jahre lang eine sehr große Bundeswehrhalle bekommen. Für einen wirklich lächerlichen Pachtbetrag. Eigentlich mit dem Plan, dort nur mein Boot zu reparieren, aber das wurde dann größer.
Oder eine Werft für Folgeboote speziell. Ja,
das war nicht der Plan, aber das hat sich dann daraus entwickelt, genau.
Ja, und diese Werft haben Sie aber jetzt aufgeben müssen, weil das Gelände nochmal verkauft worden ist, anders genutzt wird.
Genau.
Jetzt ist immer deutlicher geworden, dass dieses Thema Diabetes doch noch stärker in Ihr Leben eingreift, und zwar nämlich als eine berufliche Perspektive.
Ja.
Wir haben am Anfang kurz erfahren, was Sie machen.
Ja, auch das hat angefangen wiederum mit dem Segeln. Als diese Motivation hochkam, ich will segeln und um segeln zu können, muss das mit dem Diabetes klappen, habe ich die ganzen Fragen, die sich dann ergaben. Ich sagte ja vorhin, das war die logische Konsequenz. Wenn ich segeln möchte, muss das mit dem Diabetes klappen. Damit das mit dem Diabetes klappt, muss ich mich damit auseinandersetzen. Die Fragen, die dann auftauchten, die konnte mir kein Arzt beantworten, keine Krankenversicherung, keine Diabetesorganisation. Und die Antworten habe ich bekommen von Menschen mit Diabetes, meistens aus den USA, die Blogs geschrieben haben. Also Menschen, die öffentlich darüber geschrieben haben, was sie mit Diabetes sonst so für Sachen machen. Und da waren so Leute dabei, die sind mit dem Rad einmal quer durch die USA geradelt oder haben den Mount Everest bestiegen oder sind Marathon gelaufen oder Triathlon sogar. Die konnten mir jetzt nicht mit meinen spezifischen Fragen weiterhelfen, aber eins haben sie alle gemacht. Sie haben mir alle Mut gemacht, haben alle gesagt, Bastian, verrückte Sache, was du davor hast, während ich gedacht habe, verrückt auf den Mount Everest zu klettern oder mit dem Rad durch Amerika von West nach Ost zu fahren oder andersrum. Aber sie haben gesagt, machen, kein Problem. Hier sind meine Antworten, du wirst deine eigenen finden. Oder so habe ich das gemacht, guck mal, ob du das für dich nutzen kannst oder vielleicht anders ähnlich machen kannst. Und als ich nach 3 Jahren Segeln und mit der Werft angefangen und Co. wieder in Deutschland war, habe ich mich irgendwann gefragt, ich hatte ja meinen Blog. Ich habe viel geschrieben über Segeln und auch ein bisschen über Segeln mit Diabetes. Dann irgendwann mehr über Diabetes, weil ich mir gedacht habe, das bräuchten wir irgendwie auch hier. So Geschichten, die anderen Leuten Mut machen. Und habe irgendwann festgestellt, das gibt es nicht. Es gab 3, 4, 5, ich glaube, war glaube ich der 4. oder 5. Diabetes-Blog in Deutschland. In den USA gibt es Hunderte, Tausende. Und dann habe ich das Ganze eingestellt und habe mit DDoc angefangen. DDoc ist so eine Art Plattform, will ich nicht sagen, war eher die Idee, so ein Ökosystem zu schaffen, über das sich Menschen mit Diabetes vernetzen können und das Menschen dazu anregen soll, darüber zu schreiben, wie es ihnen mit Diabetes geht, damit andere dadurch lernen können. Es ist, glaube ich, wichtig für Menschen mit Diabetes gerade neu nach der Diagnose. Das wird hoffentlich heute kein Arzt mehr sagen, so wie bei mir vor 20 Jahren. Sie sind jetzt Diabetiker, lassen Sie mal Ihre Träume bleiben. Aber wenn doch, dann würde man heute auf Google nur einmal Diabetes googeln und kriegt sofort, ich glaube, wir sind inzwischen über 100 deutschsprachige Blogs in Deutschland und kriegt dort eben auch die nicht offizielle medizinische, ratgebende, ärztliche Sicht auf die Dinge, sondern eben auch ganz, ganz viele Geschichten von Menschen mit Diabetes und wie sie damit leben. Wir haben an die 5000 Blogbeiträge in unserer Datenbank inzwischen.
Zum anderen beraten Sie Unternehmen, welche Fragen kommen darf von den Firmen?
Das ist ganz unterschiedlich. Einmal, was für Unternehmen das sind, dann auch, um was für Themen es geht. Es geht viel um Beratung dazu, was sind denn gerade aus Sicht der Patienten die Themen? Also die Firmen interessiert oft, wie nicht wie siehst du das, Bastian, sondern wo drückt der Schuh? Wie sehen die Diabetiker, sag ich mal, das ist sehr verallgemeinert, aber wie aus Patientensicht, wie würden sie das beurteilen? Und dadurch, dass ich von diesen knapp 5000 Blogbeiträgen fast jeden lese, weil die alle über diese DDoC-Plattform laufen, bin ich so eine Art Frühwarnsystem. Ich sehe sehr früh, wenn irgendwo, ich sag mal, der nächste Shitstorm kommt oder wenn es irgendwo ein Thema gibt oder. Und ich habe mich viel damit beschäftigt, wie man eben darüber sprechen oder schreiben kann, sollte zum Thema Diabetes und wie eben auch nicht. Eben nicht mit du bist Diabetiker, sondern es macht einen Unterschied, ob man sagt du bist oder du hast. Und es macht einen Unterschied, ob man sagt trotz oder mit. Trotz Diabetes, mit Diabetes. Mhm. Diese patientennahe Kommunikation zu lernen, ist für große Firmen gar nicht einfach.
Was bewegt Menschen, die an Diabetes leiden? Ist denn eine Hoffnung, dass es eine Möglichkeit gibt, das dauerhaft zu heilen, diese Erkrankung?
Also erstens, das Wort Leiden, muss ich schon wieder sagen, mag ich gar nicht. Wir haben Diabetes, also natürlich ist das kein schönes Ding, aber ich fühle mich nicht so, als ob ich an Diabetes leide. Ich hätte es natürlich gerne los, aber ich habe Diabetes, Punkt. Bewegen tut mich eine ganze Menge, die Frage nach Heilung ehrlich gesagt nicht. Das hat wieder mit meiner Rationalität zu tun. Ich sehe das im Moment nicht so, dass ich das noch wirklich erleben werde. Es passiert ganz viel, es wird unheimlich viel geforscht, es gibt sehr viele gute erste Ansätze, aber wenn man weiß, wie lange solche Prozesse dauern, dann denke ich, werde ich das, vielleicht werde ich es noch erleben, aber es wird mich nicht mehr betreffen. Das denke ich nicht. Was bewegt mich? Mich bewegt, wie man das Leben für Menschen mit Diabetes einfacher machen kann, wie man es unkomplizierter machen kann. Und das fängt bei ganz simplen Sachen an. Es geht gar nicht darum, natürlich wird auch geforscht an besseren Insulinen und Co. Und da passiert gerade ganz viel. Aber es geht oft um so simple Sachen wie, muss ein Blutzuckermessgerät jedes Mal, wenn man misst, laut piepen? Das nervt nämlich, wenn man im Kino sitzt und muss seinen Blutzucker messen. Oder muss ein CGM-Gerät, ein kontinuierliches Blutzuckermessgerät, muss das jedes Mal Krach machen, um einen zu warnen, oder kann es nicht leicht vibrieren? Also das sind oft ganz kleine Sachen, die nicht nur mich interessieren, sondern die viele Menschen mit Diabetes bewegen, weil es, wie gesagt, eine Krankheit ist, die sehr in den Alltag integriert werden muss. Und es geht darum, wie man das so gut wie möglich schafft.
Das Pieksen und Stechen, ist das irgendwie heutzutage möglich, das schmerzfrei zu machen?
Ganz schmerzfrei nie, aber auch da ist viel passiert. Die Nadeln sind viel dünner geworden, die Stechhilfen sind besser geworden. Und mit diesem Thema kontinuierliche Glukosemessung, das ist jetzt seit ein paar Jahren aktuell, das ist eines der ganz ersten Geräte, hatte ich damals auf der Weltumsegelung dabei, fällt das teilweise weg. Also man muss nicht mehr jedes Mal pieksen, um zu wissen, wo bin ich gerade mit meinem Diabetes, sondern es gibt Geräte, die, das ist ein kleiner Sensor, einen trage ich hier gerade am Arm, der wird sozusagen aufgeklebt und misst alle 5 Minuten und überträgt die Werte dann per Funk, per Bluetooth direkt auf mein Handy, und ich ziehe eigentlich nur noch mein Handy raus und gucke drauf, und ich muss im Moment 2-mal täglich den kalibrieren, also einmal noch blutig messen, wie man sagt, damit das geeicht ist, aber auch das wird sich noch stark verändern.
Vielen Dank, Bastian Haug. Das war HR2 Kultur Doppelkopf mit dem Segler und Diabetes-Mutmacher Bastian Haug. Danke fürs Zuhören, sagt Hans-Jürgen Mende.